Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche, welche Woche haben wir denn? Ich bin ja total verwirrt, ja. Woche 48. 48, gut, okay. Naja, ich krieg's irgendwann nochmal auf die Eier mit den Wochen. was haben wir diesmal? Was war diese Woche interessant? Nein, ihr werdet heute nichts über Eierbomben in Blermany hören, nachdem sich die amerikanischen Kollegen jetzt endgültig über Deutschland lustig machen wegen dem Studio. Nein, da sagen wir gar nichts drüber. Es wird auch wahrscheinlich jetzt nichts Großartiges zu hören sein wegen WikiLeaks und so. Ja, also, naja, gut. Langsam nutzt sich das auch ab, ja. Also, was haben wir? Wir haben zum Beispiel eine Supermeldung, ja, dass jetzt Drag and Drop bei Google Docs funktioniert. Jawohl! Archivfile, zack! Also, Hintergrund ist der, man konnte ja schon seit geraumer Zeit eben bei Google Files ablegen, bei Google Docs, ja. Das wurde vor einiger Zeit diese Funktion aktiviert und man kann das jetzt sozusagen als, ja, Webdrive benutzen, mit Einschränkungen allerdings. Bisher musste man das immer recht umständlich raufladen, diese Dateien, ja. Und das war natürlich kein großer Spaß und deswegen wurde der Service wohl auch nur wenig genutzt, jedenfalls bei mir. Also muss ich sagen, vielleicht ist das bei anderen schon unverzichtbar. Ja. Aber bei mir hat es eben ist nur selten benutzt worden, ja, weil eben zum Beispiel GoAruna oder so diese Web, diese Drivespace-Anbieter, die haben da eben deutliche Vorteile gehabt. Aber ein bisschen besser ist das jetzt geworden, denn jetzt kann man einfach Dateien, zumindest mit Chrome und Firefox, von der Oberfläche quasi von dem Dateimanager rüberziehen auf Google Docs, auf das entsprechende Feld. Und dann werden die Dateien quasi übertragen. Und das ist schon ein bisschen mehr Komfort. Ja, und ich fand es durchaus eine Erwähnung wert. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre jetzt eine Software, die auf meinem Linux-Desktop läuft und dass ich dann eben diese Google Festplatte oder Drive oder Webspace, DriveSpace, je nachdem wie man es nennen will, eben dann direkt von meiner Oberfläche im Dateimanager aufrufen kann. Das wäre mir also doch dann schon um einiges lieber. Aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in die, vielleicht in die falsche Richtung, vielleicht aber auch in die richtige Richtung vollzieht Anixe. Anixe zumindest mit seinem HD-Programm. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Ja, ich denke mal, Anixe ist richtig. Die stellen nämlich den HD-Sendebetrieb auf Astra ein. Die SD-Version von Anixe, die wird weiterhin ganz normal über Astra zu sehen sein. Und ja, jetzt wird natürlich spekuliert, was ist da der Hintergrund, wieso macht das Anixe? Ich meine, die sind ja schließlich mit dem Anixe HD-Programm überhaupt bekannt geworden. Das Anixe SD kam erst später. Nun, zum einen sagen die eben, dass, oder was heißt, die sagen eben, es ist eigentlich klar, dass die Transponder auf Astra für HD oder allgemein immer knapper werden. Und ich habe ja auch schon mich ein paar Mal darüber aufgeregt, über verschiedene HD-Sender oder überhaupt HD über Satellit. Ja, das führt dazu, dass wir eben weniger Sender haben, weil eben ein HD-Programm wesentlich mehr Transponderbreite braucht. Ja, um es mal als nicht fachlich nicht korrekter Ausdruck, braucht als eben zum Beispiel ein SD-Programm. Das heißt, wenn zum Beispiel auf einem Transponder vorher 10 Programme draufgepasst haben mit ja, mittlerer Qualität. Und man schaltet dort jetzt ein HD-Programm auf, dann ist eins, maximal zwei Programme dann noch verfügbar auf diesem Transponder, wenn die in einer guten Qualität vorhanden sind. In der mittleren Qualität mögen es auch drei sein. Aber man sieht, es gehen dann jede Menge Programme verloren, Platz, der sehr, sehr wichtig ist. Und man macht sich das eigentlich gar nicht so klar. Erstmal, man denkt, wow, über Satelliten gibt es unbegrenzt viel Programme. Das stimmt leider nicht. Also überhaupt nicht. Der Programmplatz ist immer knapper und dementsprechend dann auch immer teurer. Je weniger Programmplätze es gibt, desto teurer wird dann eben alles. Und offenbar steht eben jetzt Anixe HD auch vor diesem Problem. Denn da wird es jetzt halt mal langsam aber sicher richtig teuer. Weiterhin ist allerdings der Sender empfangbar über verschiedene Kabelnetze, darunter Kabel-BW und eben das IPTV der Deutschen Telekom, dieses Media, Home Media Sender oder Entertainment Paket, da gibt es diesen drin. Anixe HD braucht natürlich dann eben einen VDSL-Anschluss, wie alle HD-Programme auf dieser IPTV-Plattform der Telekom. Ja, und man schätzt eben jetzt, dass durch die Aufschaltung des Frauen-TV-Senders 6HD, das jetzt eben so knapp geworden ist, dass eben Anixa HD da keine Möglichkeit mehr sieht, die Preise von Astra noch zu bezahlen. So wird spekuliert. Selbst in der Pressemitteilung von Anixa HD oder von Anixa wird eben die notwendige Umstrukturierung angesprochen und dass eben dann die HD-Ausstrahlung über Astra deswegen entfällt. Und ein Sprecher hat gegenüber Heise Online dann eben auch von wirtschaftlichen Gründen gesprochen. Und deswegen halt die Spekulation, dass es damit zusammenhängt, dass die Preise eben immer teurer geworden sind. Und das ist durchaus auch logisch und ja, passiert eigentlich genau das, was ich schon immer befürchtet habe. Es wird immer weniger Programme geben von immer weniger Anbietern und der Schrott, den wir heute schon nicht in SD sehen wollen, den können wir dann in HD angucken. Wunderbar. Gut. Ich finde aber immer einen Grund zum Meckern, gell? Das machen die schon bessere Bildqualität. Ja. Und ich schmecke auch noch. Aber wahrscheinlich regt es mich halt auf, weil ich sehe, dass die SD-Programme immer weiter runtergeschaltet werden. Also immer weniger Bitrate. Und die HD-Programme, die dann kommen, sehen natürlich dann besser aus. Wenn man aber ein SD-Programm in voller möglicher Bitrate ausstrahlen würde, würde das schon mal deutlich besser werden als das, was man heutzutage auf den Satelliten bereits sieht. Also das ist auch ein Ärgernis. Ja. Macht das Alte schlechter, dann sieht das Neue gleich viel besser aus. Und ich habe noch was gefunden. Ich meine, das musste ich euch hier mitteilen. Ich meine, das sind keine Nachrichten, keine News oder irgendwie sowas, aber es gibt ja einige sehr schön gemachte Dokumentationen, vor allem in den USA, und 10 davon hat hier MakeUseOf.com mal zusammengetragen, und zwar diejenigen, also die 10, die man auch kostenlos sehen kann, legal kostenlos im Internet, sei es mit Streaming oder durch Download. Und darunter gehört zum Beispiel auch Sicko von Michael Moore, dem dürfte ja einige noch was sagen. Bekannt geworden ist er ja durch Bowling for Columbine, oder was heißt bei uns bekannt geworden ist er durch Bowling for Columbine. Ja. Und in dieser Machart zeigt er auch hier dann mal auf, wie es denn mit der Krankenversorgung in den USA aussieht. Ja. Ich glaube, Obama dürfte sein bester Freund sein. dann ein weiterer eine weitere Dokumentation, die wirklich, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert ist, gerade in der Weihnachtszeit, aber Vorsicht, ja. Wenn ihr euch die Weihnachtszeit nicht verderben wollt und sehr gläubig seid, dann solltet ihr vielleicht warten bis nach Weihnachten, ja. Sonst ist das Weihnachtsfest ja, schön gewesen. Und also Humbug, ja. Kann ich dann nur sagen, Humbug. Zu Weihnachten, ja. Nein. Nein, also schlimmer als Scrooge ist jedenfalls hier Bill Maher, der in der Dokumentation Religulus, ja, genauso, ich habe es nicht falsch ausgesprochen, diesmal nicht, ja, Religulus. Es ist ja auch kein Harry Potter Zauberspruch. Oh Mann, das kommt jetzt gut. Religulus, ja, vergessen wir es. Naja, also Bill Maher, der zeigt da mal ein bisschen auf, was es für Unstimmigkeiten gibt. Und was für Ausmaße der Gotteswahn ja, annehmen kann und dieser Religionsfanatismus, nicht etwa die herkömmlichen Klischees, ja, werden da bedient, wie oh, ja, Terror und bla und hin und her, ja, sondern da werden dann die wahren Probleme aufgezeigt im normalen Leben, Engstirnigkeit, Intoleranz gegenüber Leuten, die eben nicht das glauben, nicht das glauben, was man selbst glaubt und so weiter und so weiter. Also zeigt es auf im Prinzip, man kriegt einen Spiegel vorgehalten und ja, also der Film hat in den USA für sehr viel Aufsehen gesorgt, ich kann das schon vorstellen. Dann gibt es hier noch Earthlings, also das sagt mir ehrlich gesagt nichts, diese Dokumentation überhaupt nicht, kann ich gar nicht, muss ich mir auch mal selbst angucken, genauso wie Invisible Children und Home. Ja, Home hört sich auch sehr interessant an, weil dieser Dokumentarfilm tatsächlich auch produziert wurde von Luc Besson, ja, das fünfte Element, ja, und dann dürfte doch sehr ja, erwartungsvoll sein über auf die Qualität ja oder genau zur Qualität eben jetzt da was man dann sieht ja. So After the Fall habe ich eben auch nicht noch nicht geguckt, da geht es um den Mauerfall in Berlin und es gibt noch A Man with a Camera, das spielt glaube ich in der Sowjetunion ganz genau, also auch da mal interessant. Auch Super Size Me ist übrigens vertreten, genauso wie The Fog of War. Aber Super Size Me ist auch, das lief glaube ich auch sogar schon mal im TV. Das zeigt mal auf, wie man sich mit Junkfood so schön, richtig schön kaputt machen kann. Ja. Und The Corporation. Ja. Es gibt da noch mehr aufgeführt. Aber der Artikel ist verlinkt in den Shownotes hier von diesem Podcast und ja. Dann könnt ihr mal euch das anschauen. Wochensichtpunkt.thenetcasts.com. Dort findet ihr übrigens immer die Shownotes zu den zu der Folge dann. Was haben wir noch? Protego habe ich hier aufgeschrieben. Google TV in Abseits. Im Abseits, ja. Also wirklich schlimm, was dort passiert. In den USA diesmal. Ja, tatsächlich. Also auch die Amerikaner sind nicht immer auf der Höhe der Zeit, was die Technik anbetrifft, klar. Und so passiert es eben, dass die Dinosaurier der Medienindustrie, nämlich die TV-Sender, denken, es ist schlecht, wenn die Leute ihr Programm sehen können, wann und wo sie wollen. Ja, ganz genau, ihr habt richtig gehört. Denn diese TV-Sender sperren eben Google aus. Ja, das Google TV. Ja, diese Setup-Box, die gibt es bei uns noch nicht. Ja. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan von Google TV, weil ich habe es schon mal erwähnt, keinen Sinn darin sehe in Deutschland und hat überhaupt nichts aus entgegenzusetzen gegenüber dem IPTV-Paket der Telekom. Also ich sehe da überhaupt keine große Sache, was eben dieses Google TV bei uns betrifft. Aber trotzdem, es ist interessant, was in den USA passiert. Die Fernsehsender blockieren und es kommen immer wieder weitere dazu. Viacom mit Fox und so weiter und so fort. Die alle haben sich eben jetzt schon dagegen gesträubt und auch diese Woche kam eben wieder einer dazu, der verbietet ganze Serien. Folgen eben anzuschauen auf Google TV. Wohlgemerkt, im Internet kann man das durchaus machen. Ja, mit einem normalen Browser, normalen Computer geht das. Aber wenn jemand mit einem Google TV-Gerät kommt, dann geht das nicht mehr. Interessant ist, dass die auch also weitergehende Analysen durchführen. Das heißt nicht nur etwa jetzt dieser User Agent, der ja übertragen wird von dem Browser. Sondern die gehen da ein bisschen tiefer. Google hat längst schon die Möglichkeit geboten, den User Agent so zu verändern, dass eben zum Beispiel ein PC gesendet wird als Gerät. Also man kriegt gesagt, ja, das Gerät ist ein PC, ja, mit dem Browser und so weiter. Das kann man ja im Prinzip frei aktivieren. Aber dennoch funktioniert das nicht. Und jetzt wird halt spekuliert, warum das so ist und oder wie das überhaupt funktioniert technisch. Doch da habe ich mich gefragt. Und angeblich soll es über das Flash-Plugin gehen, weil Flash eine eigene Identifizierung hat und deswegen dann eben nicht funktionieren. Tja, müssen wir mal schauen, wie das in Zukunft noch weitergeht. Das ist eigentlich ein Unding, dass bestimmte Geräte, bestimmte Browser hier bewusst gesperrt werden, weil im Prinzip ist ja das Google TV auch nichts anderes als ein ganz normaler PC, der eben an das TV-Gerät angeschlossen ist. Und es ist schon bedenklich, wenn jetzt hier diese Firmen da dagegen vorgehen können überhaupt. Vielleicht sollte Google da mal auch eine Klage anstreben in den USA, um das festzustellen, weil das verstößt in eklatanter Weise gegen das Netzneutralitätsgebot, das es dort eben auch, ja, gibt, kann man nicht sagen, propagiert wird von offiziellen Stellen. Also, da müsste vielleicht mal was getan werden, sonst, ja, werden die Anbieter bald ja, festlegen, wer was sehen darf und das wäre dann äußerst übel. So, also, so viel zu dem Thema. Wir haben noch ein paar. Einmal noch ein interessanter Fall wieder und das habe ich ja auch immer gesagt. Ich hole da mal ein bisschen aus. Ja, also ihr denkt noch an YouTube. Ja, und den ganzen GEMA-Hickhack, die ganze GEMA-Scharade, die es dort gibt und gab. Und YouTube hat sich ja in Frankreich jetzt mit der dortigen GEMA geeinigt und dort geht alles wunderbar. Ja, kein Problem, nur bei uns mal wieder nicht. Und ja, bei uns dreht die GEMA auch nach wie vor frei. So unglaublich. Oh, zum Beispiel mit Preiserhöhung von 200%. Ja, für die öffentliche Aufführung auf dem Aachener Weihnachtsmarkt. Ja, und das war eben dann den Veranstaltern ein bisschen zu doof und haben die eigentlich genau das gemacht, was jeder machen sollte. Nämlich, die haben gesagt, okay, die GEMA möchte, dass wir keine Musik spielen, dann spielen wir auch keine Musik. Ja. Das einzig Schade, was daran war, ist die Tatsache, dass die eben überhaupt keine Musik spielen. Die hätten können, ja, Creative Commons License Musik spielen. Da gibt es ja so viel Musik mittlerweile auf dem Markt, die könnten so unmöglich in der Zeit des Weihnachtsmarktes spielen. Auch sehr, sehr gute, sehr qualitativ hochwertige Musik und das haben die aber nicht gemacht, vielleicht wussten die das auch gar nicht oder sie wollten einfach rigoros durchgreifen und sagen, okay, lieber ganz ruhig als eben hier diese Wucherforderungen der GEMA zu unterstützen, ja, so kann ich mir das vorstellen, dass sie das insgeheim gesagt haben. Und gut, jetzt ist es eben ruhig auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen und ich finde es ehrlich gesagt super. Ja, genial. Kein Geklimpere. Das ist ja richtig schön. Ja, vorher, da kriegt man ja die Krise, kriegt man, also ich meine, ich mag Weihnachtsmärkte sowieso nicht, ja, warum wohl? Aber Schon von der Ferne her kriegt man ja die Krise, wenn man diese elendige Kommerzmucke dort hört, ja. Und da, nee, also das schreckt einem dann eher ab. Ja, die Weihnachtsstimmung dürfte und wird auch dort dann offenbar nicht gemindert. Ja. Und ja, also Aachener Weihnachtsmarkt, keine musikalischen Ermalungen, schön, sehr schön, gut gemacht. Und ja, es ist natürlich nicht im Interesse der Rechteinhaber, ja, dass sie jetzt eben gar nichts verdienen, weil ja, statt 200% mehr, die die GEMA verlangt hat, schon sagen, was die damit machen mit dem Geld, kriegt die GEMA jetzt überhaupt nichts. Und natürlich dann eben auch die Rechteinhaber, die von der GEMA vertreten werden, kriegen da auch nichts dann davon. Ich meine, das ist sowieso sehr skurril, diese Vergabe oder diese Verteilungsschlüssel, den es da gibt. Aber gut, das ist nicht mein Problem, wenn die Künstler eben der GEMA vertrauen und ihre Musik lieber unter GEMA-Schutz stellen, statt unter Creative Commons License, das ist natürlich ein Problem. Und ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wie oft es da Probleme gibt und dass man die Rechte an seiner eigenen Musik quasi dann nicht mehr hat. Aber ja, so ist das eben. Und jetzt kriegen die eben gar nichts. Auch die dürften dann eben nicht besonders ja, erfreut sein darüber. Ja. Die Besucher empfinden das, wie ich schon gesagt habe, die ungewohnte Ruhe als positiv und freuen sich darüber. Und würden eben ja, das wohl auch in Zukunft lieber haben. Was ich durchaus verstehen kann, ja. Weihnachtszeit ist ja, soll ja eine stille und besinnliche Zeit sein, ja, und nicht etwa hier jetzt wie sagt man, hier so High Life, ja. Also ich meine, in letzter Zeit habe ich zwar schon gesehen, dass Weihnachtspartys als Saufpartys missbraucht werden, aber ich glaube, das ist nicht Sinn der Sache. Naja, egal. Bei mir gibt es nur einen Sinn: Geschenke, Geschenke, Geschenke. Ja, so. Also, so viel zum Thema GEMA. Irgendwann machen die sich noch selbst kaputt, ja. Also ich meine, die GEMA ist ja eine Rieseninstitution und rechtlich ja auf absolut sicherem Terrain, ja. Also es wurde ja leider schon öfters gezeigt, ja, dass die GEMA hier offenbar ja, die Marktmacht hat. Ja. Sehr, sehr schade, dass sowas überhaupt passieren kann bei uns. Aber ja, der größte Feind ist man dann eben selbst. Und wenn ich so weitermache, dann freue ich mich, dann wird die nämlich irgendwann nicht mehr rentabel sein. Sehr schön. Gut. Also, GEMA. Was hab ich für einen Spruch da mit reingemacht für die GEMA? Silenzio! Dank der GEMA endlich wieder ruhige Weihnachten. Ja, ganz genau. So Leute, und jetzt etwas, das habt ihr bestimmt schon mal in der einen oder anderen Form gehört oder gelesen. Eine kleine, kurze ja, Ansicht, wie ich den neuen Harry Potter-Film sehe. Ja. Und ich hoffe, ihr könnt es überhaupt noch hören. Ja. Und kriegt natürlich schon die Krise, wenn ihr nur Harry Potter hört. Aber ich muss es einfach loswerden, weil ich habe ja, sagen wir mal so, ich war buchmäßig, habe ich Harry Potter nicht gekannt. Ja, bis zum Teil 6. Ja, bis zum Halbblutprinz. Der war auf einmal so, ja, muss ich ganz klar sagen, so schlecht. So schlecht, dass ich gedacht habe: Moment mal, da kann doch was nicht stimmen, das gibt's doch nicht. Ja. Das ist so ein starker Bruch zwischen dem Fünfer und Sechser, ja. Und es wird kontinuierlich halt auch schlechter, ja. Vom Fünften ab. Ja, eigentlich schon vom Vierten ab, ja. Der Fünfte hat mir auch nicht so gut gefallen mehr. Ja. Und da habe ich gedacht, das kann nicht sein, da muss ich mal die Bücher lesen. Und Tatsache, es ist also toll. Also ich habe schon vor einiger Zeit jetzt, einigen Monaten, bin ich jetzt durch mit allen Harry Potter Büchern und ich kann euch nur empfehlen, bevor jetzt, falls ihr noch nicht in Deathly Hallows wart, also in den Heiligtümer des Todes, geht noch nicht hinein. Lest zuerst die Bücher und geht dann rein. Schaut es euch dann an. Und wenn ihr dann den schon gesehen habt und ihr wartet auf Part 2, dann bitte lest die Bücher vorher. Weil, also, ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Ich habe gehört, dass diese J.K. Rowling da ein bisschen die Hand drauf hat auf dem Film. Ja, dass auch dem Buch dann eben möglichst alles umgesetzt und so. Aber also was ich dort gesehen habe, das war also jenseits von Gut und Böse. Es tut mir furchtbar leid. Also kurzum, es war ein sehr guter Film. Es war ein wirklich guter Film. Aber es war kein Harry Potter Film. Ganz einfach. Ja, also der, wie schon auch im sechsten, ist in diesem siebten 7.1, ja, was mich ja auch schon sehr gestört hat, das ist ja wieder reine Geldmacherei, ja, diesen siebten Teil in zwei Filme aufzuteilen, das ist ja, naja, okay. Aber erstmal kommen Sachen drin vor, die so nicht passiert sind. Es ist schwierig, jetzt das alles aufzuklären, weil ich will euch ja nicht die Freude am Buch verderben. Ja, deswegen werde ich jetzt konkrete Beispiele so gut wie nicht sagen. Also, der Film als solcher ist gut, aber nicht als Harry Potter-Film. Es kommt kein Harry Potter-Flair mehr rüber. Es wurden Sachen extrem verfälscht, was eben so nicht stimmt. Wenn man eben das Buch als Original sieht, dann ist dieser Film relativ weit davon entfernt. Ja, also die Kameraführung hat mich auch in manchen Szenen extrem gestört. Dieses Gewackele und Geruckele und Gezerre, das soll wohl irgendwie so eine Art Dramatik rüberbringen und das wird auch in Actionfilmen jetzt offenbar teilweise oder immer häufiger verwendet. Da wird es einem richtig schlecht. Ja, wenn man da im Kino sieht, dieses Verwackeln, das sieht aus, als ob dann 10-Jähriger mit der Kamera rumgehüpft ist. Es ist unglaublich. Also bei solchen Sachen wie Blair Witch Project oder vielleicht Cloverfield, da kann ich mir das noch antun, weil das soll ja auch so sein, dass es von Amateuren gedreht ist. Und dann, ja, muss es auch aussehen, als ob es von Amateuren gedreht ist. Aber wenn ein solcher Film, wo eine ganz andere Geschichte erzählt, und wo es nicht darum geht, dass ein Amateur irgendwas dreht, ja, dann darf es auch nicht aussehen, als ob ein Amateur irgendwas gedreht hätte. Das ist ja furchtbar. Ja? Also wirklich übel. Das Gewabbele und so auf der Kinoleinwand ist einfach nervig. Ja. Und ja, also eins hat mich dann total schockiert, diese Tanzszene, was zwischen Harry und Hermine, also was da für Musik ausgewählt wurde. Ja, auch da ist wohl ja Abverkauf von der Single-CD oder vom Soundtrack das Ziel gewesen, aber ansonsten nichts, denke ich. Ansonsten hätten vielleicht die Macher sollen das Buch doch mal richtig lesen. Ja. Gut. Ah, wie gesagt, ich möchte euch das Buch jetzt nicht schon verderben, aber es sind so viele Sachen, die absolut falsch sind und die alles verfälschen und ich weiß gar nicht, wie die im letzten Teil dann eben das alles nochmal den Karren aus dem Dreck ziehen wollen, ja, mit dem, was sie jetzt eben ausgelassen haben, was sie nicht gezeigt haben. Ich bin davon ausgegangen, dass erst nochmal eine halbe bis dreiviertel Stunde Sachen kommen, die eigentlich noch im Halbblutprinz geschehen sind, ja, aber nichts. Nichts. Unfassbar. Also, eigentlich müsste man, wenn man den 7er Harry Potter im Kino, also die Heiligtümer des Todes, überhaupt verstehen will, muss man erstmal noch das Ende vom Halbblutprinzen im Buch lesen. Weil ansonsten ist das nur ein zusammenhangloses Verschicken von Blitzen und Zaubersprüchen und das war's dann. Ja, also Actionfilm. Ah, ich weiß nicht, da ist richtiges Popcorn-Kino draus geworden. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Ein Beispiel möchte ich bringen, weil das hat mich besonders berührt. Ja, oder zwei Beispiele. Zuerst mal die arme Hedwig. Das ist so nie passiert. Ja, also die Hedwig ist nicht schuld, dass Harry Potter entdeckt wurde. So ein, also unglaublich. Und man sollte doch mal darüber nachdenken, warum eben Hermine zum Beispiel auch im Film sagt, in dem Buch von den Tales of Beedle the Bard, dass die dann eben sagt, mit dem Zeichen, das gehört nicht in ein Kinderbuch, ja, und man weiß aber gar nichts über das Zeichen vom Film her. Und das ist schon ganz, ganz übel. Sollte man vielleicht auch mal sehen, was dort nämlich alles bei der Hochzeit auch passiert ist, auch wie, auch mit diesem Zeichen. Und wer das Zeichen auch getragen hat, offen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Unglaublich ist das, ja. Unfassbar. Naja, also wie gesagt, mehr möchte ich da jetzt nicht verraten. Lest das Buch dann durch und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Und dann werdet ihr auch über den Film nochmal nachdenken und sehen, dass zumindest jetzt ab dem sechsten Harry Potter Buch und Harry Potter Filme doch relativ verschieden sind und man das schon fast alleine sehen muss. Ja. Es erinnert mich so ein bisschen an auch an Herr der Ringe, an die Verfilmung von Herr der Ringe, wo auch sehr, sehr viel geändert wurde. Nur, das muss man auch sagen, dort wurde es doch mit etwas mehr Respekt und mit etwas mehr gleich, ja, ach, ich bin gleich, nein, wollte ich nicht unbedingt sagen. Aber es wurde in etwa von der Story her nicht so stark verfälscht. Außer eben mit Arwen. Und das war ja, also, ne? Arwen, die hätte dürfen gar nicht so früh auftauchen. Und Frodo hat sie schon mal gar nicht gerettet. Ja, ihr seht schon, also, ich bin dafür, dass man es möglichst original beibehält. Und hier, gerade bei dem Harry Potter, ist es also wirklich sehr, sehr schade, dass das nicht getan wurde, denn. Also entweder kann man Harry Potter verfilmen, ja, dann sollte man das machen. Das ist gut. Der erste Teil hat es auch bewiesen, dass es wunderbar geht, ja, wunderbar. Und wer das nicht kann als Regisseur, der muss das eben lassen, ja. Aber dann das so zu verändern, dass es in seine Vision reinpasst, das ist echt mies, ganz klar mies. Deswegen, wie gesagt, nochmal toller Film. Toller Actionfilm, schlechter, extrem schlechter Harry Potter Film. Ja, so sehe ich die Sachen. Okay. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben für nächste Woche. Und ja, ich denke doch, dass nächste Woche wieder hoffentlich etwas mehr noch passiert. Ja, steht ja auch einiges an. Ich denke, dass nächste Woche einiges noch passieren wird in dem Bereich Web, Elektronik, Computer, mal sehen. Weil Google hat da ja noch einiges anzukündigen und da bin ich auch mal gespannt, was da so dann eben noch passiert. Ja? Und ja, ich sag mal, das war's jetzt für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder zuhört und bis dorthin haltet die Ohren steif, bleibt gesund und tschüss!